Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Für die einen sind sie eine Plage, für die anderen schützenswerte Mitgeschöpfe. Stadttauben. Sie gehören zu den umstrittensten Tieren unserer Städte. Kaum ein Tier wird so häufig beschimpft, vertrieben oder missverstanden. Dabei sind Stadttauben keine Wildtiere, sondern Nachfahren von Haustieren, die einst von Menschen gezüchtet und später sich selbst überlassen wurden. Die Probleme, die wir heute mit ihnen haben, sind deshalb auch menschengemacht. Ich spreche heute mit der Vorständin des Vereins Fedelstauben, Sarah Wieterle. Darüber, warum Stadttauben mehr sind als die sprichwörtlichen Ratten der Lüfte, weshalb Fütterungsverbote und Vergrämungen das Problem oft verschärfen und wie ein tierschutzgerechter Umgang mit den Tieren aussehen könnte. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Vielleicht erzählst du mir am Anfang mal so deine persönliche Geschichte. Was fasziniert dich eigentlich an den Stadttauben so sehr? Warum engagierst du dich da so?
Ja, liebe Birte, vielen Dank für die Einladung. Die Stadttauben habe ich bis vor, ich sag mal, 3 Jahren, glaube ich, gar nicht wahrgenommen im Stadtbild. Ich bin einfach so an ihnen vorbeigegangen und habe sie, ja, ich will nicht sagen ignoriert, aber ich habe nicht gesehen, wie es ihnen geht. Und irgendwann kam dann meine Taube zu mir, zu meinem Balkon regelmäßig, und ich habe wahrgenommen, dass Stadttauben unglaublich individuell sind. Sie gucken einen auf eine gewisse Art und Weise an. Das hat für mich so einen Charme. Und ja, dieses zu beobachten, wie sie sich untereinander verhalten, wie sie baden, auf der einen Seite, also wie süß sie sind, und aber auf der anderen Seite auch, wie sie mit dem Leben auf der Straße strugglen. Wir sagen immer, wenn man einmal diese Tür aufgemacht hat und die Problematik erkannt hat, dann kann man sie nicht mehr zumachen. Und als ich diese Lage erkannt habe, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich aktiv werden.
Hast du dann den Verein Fedelstauben gegründet und wie genau habt ihr das dann umgesetzt?
Ja, das habe ich nicht alleine gemacht, sondern das habe ich mit anderen Engagierten hier in Kalk, die ich eigentlich durch einen Zufall kennengelernt habe, umgesetzt. Genau. Wir haben einen Kooperationspartner gefunden hier bei uns im Stadtteil, die Kölner Kaden. Das ist ein Einkaufszentrum, wo ganz besonders viele Tauben leben, und zwar ja unter sehr unschönen Bedingungen. Da kann ich gerne nachher auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das war der Ausgangspunkt, wo ich andere Menschen kennengelernt habe und gemerkt habe, hey, in Kalk gibt's richtig coole Taubenschützer und denen schließe ich mich an. Und dann haben wir gesagt, ja, um wirklich auch als Kooperationspartner auftreten zu können, müssen wir uns irgendwie institutionalisieren. Wir müssen diesen Weg des Vereins gehen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben eine Satzung ausgetüftelt und uns entschieden, als Verein die Fedelstauben Kalk aufzutreten und aktiv zu werden.
Schön. Ich liebe ja so Zahlen, Daten, Fakten. Hast du irgendwelche Zahlen, wie viele Tauben ihr da in Kalk so ungefähr habt? Oder gibt es eine Zahl für Köln oder sowas in der Art?
Ja, es gibt eine Zahl, also die im Netz kursiert, aber das ist aus meiner Sicht eine Zahl, die irgendjemand mal sich überlegt hat, aber die garantiert nicht stimmt. Also wir in Kalk, wir haben das mal ausprobiert. Letztes Jahr mit einer Studierendengruppe der Geografie von der Uni Köln haben wir mal unseren Stadtteil kartiert und haben gesagt, wo sind denn diese sogenannten Hotspots? Also wo halten sich besonders viele Tauben auf? Und haben dort auch Zählungen durchgeführt. Wir sind dann da so drauf gekommen, dass ungefähr 1200 Tauben an diesen Hotspots leben. Aber man muss sich das so vorstellen, natürlich bündeln die sich dort, aber es gibt überall in den Straßen leben Tauben. Wenn man das mal so beobachtet, sieht man das ganz oft, dass so kleine Pärchen, also zwei Tauben, laufen so durch die Straße gemeinsam. Und das zu zählen, das ist tatsächlich richtig, richtig schwierig. Da braucht man auch richtig viele Ressourcen. Insofern gehen wir da von einer deutlich höheren Dunkelziffer auf. Und also es sind auf jeden Fall mehrere Tausend, die bei uns im Stadtteil leben. Und wenn wir das auf ganz Köln hochrechnen, dann, ich wage mich keine Zahl auszusprechen, aber es sind auf jeden Fall viele, viele tausend Tiere. Und das ist für mich einfach ein klares Indiz dafür, dass wir hier ein Thema haben, um das wir uns kümmern müssen.
Auf jeden Fall. Viele Menschen halten Stadttauben ja eher für Schädlinge. Was wissen die Menschen vielleicht aber auch gar nicht über die Tiere, dass sie das so einschätzen?
Ich glaube, das Image der Tauben kommt letztendlich ja davon, dass sie auf unseren Straßen im Müll sozusagen nach Nahrung suchen müssen. Tauben sind eigentlich Körnerfresser. Das heißt, eigentlich müssten sie gefüttert werden. Du hast es ja im Eingangsstatement schon erwähnt, dass sie eigentlich Haustiere sind. Die sind verwilderte Haustiere. Sie sind ursprünglich, haben sie mal in Schlägen bei Hobbyzüchtern oder so gelebt und wurden gefüttert. Und dieses Nahrungsangebot gibt es ja nicht. Dementsprechend bleibt ihnen sozusagen nur unser Müll. Und dort werden sie dann oft gesehen. Also gerade dort, wo Menschen irgendwie, sag ich jetzt mal, Brot oder so entsorgen, dann auf dem Boden, dann bündeln sie sich da. Und da entsteht irgendwie dieser Eindruck oder diese Assoziation, dass Tauben auch dreckig sind. Aber das sind sie eigentlich gar nicht. Das sind eigentlich total reinliche Tiere. Und ja, ihnen bleibt einfach nichts anderes übrig, als ja auch wieder in dem menschengemachten Müll sich ja irgendwie nach ein bisschen was zu fressen umzusehen. Genau, insofern ist das einfach so eine Zuschreibung, die aber letztlich wieder genau darauf zurückzuführen ist, dass wir es nicht auf die Kette kriegen, unsere Straßen sauber zu halten.
Okay, also ich denke, das Problem ist ja im Grunde genommen meiner Ansicht nach, dass viele Menschen denken, man sagt ja auch die Ratten der Lüfte, dass die Tauben irgendwelche Krankheiten übertragen. Und das ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass den Leuten der Kot der Tauben irgendwie auf den Nerv geht, dass das überall hängt und dass überall die Tauben hinmachen. Ist das so?
Ja, das stimmt. Also Stadttauben müssen sich ja irgendwie auch ihrer Reste entledigen sozusagen. Deswegen kacken sie auch viel auf Gebäuden. Das ist keine Frage. Aber das ist beispielsweise alles wissenschaftlich auch widerlegt, dass dieser Kot Gebäude zerstört. Also das stimmt nicht. Und auch diese mehr von denen, dass Tauben Krankheitsüberträger sind, auch das wurde widerlegt. Sie übertragen nicht mehr oder weniger Krankheiten, als es beispielsweise Singvögel machen. Insofern ist das Thema mit dem Kot wichtig zu verstehen, der ist oft so unschön, weil es sich dabei um einen sogenannten Hungerkot handelt. Die Tauben sind fehl- oder unterernährt und dadurch entsteht ein sogenannter, ja, ein Durchfall im Grunde, das man ganz einfach verändern könnte, wenn die Tauben artgerecht ernährt werden würden.
Okay, ist dann also die Lösung, die Tauben zu füttern? Im Moment gibt es ja in vielen Städten Fütterungsverbote, aber wäre das dann eigentlich eine gute Idee, den Futterstellen zu bieten?
Betreute Fütterstellen ist schon ein Ansatz, der in verschiedenen Städten umgesetzt wird. Ganz wichtig ist aber zu verstehen, dass man das nicht isoliert machen sollte, sondern das sollte in ein Gesamtkonzept eingebettet werden. Man nennt das in der Taubenszene das sogenannte Augsburger Modell. Da geht es darum, dass die Stadttauben wieder angesiedelt werden in Taubenschlägen, wo sie dann gefüttert werden, also wo sie quasi als Schwärme wieder zusammenkommen, dort leben, artgerecht versorgt werden, aber wo man eben gleichzeitig auch ihre Eier tauschen kann. Und das ist eben das Entscheidende, damit sich die Population nicht immer weiter unkontrolliert nach oben entwickelt. Genau, deshalb dieser Ansatz, die Wiederansiedlung in Taubenhäusern.
Okay, gibt es solche Ansätze auch schon bei euch in Köln-Kalk?
Genau, das war der Ausgangspunkt für unser Engagement. Wir hatten, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, mit den Kölner Karden zusammen einen starken Partner, die gesagt haben, ja, sie sind offen dafür, neue Wege zu gehen. Und seit Anfang 2025 stehen zwei Taubenhäuser auf dem Parkdeck der Kölner Karden, wo wir genau das versuchen, dass wir die Tauben aus dem Parkhaus rausholen, dass sie im Taubenhaus neues Zuhause finden und dort können wir sie versorgen. Wir merken natürlich auch, wenn es ihnen nicht gut geht. Es gibt ja auch zum Beispiel das Phänomen der Verschnürung bei Tauben. Wenn wir verschnürte Tauben sehen, dann können wir dort intervenieren, können sie mitnehmen in unsere Pflegestellen. All das ist etwas, was wir im Taubenhaus ideal umsetzen können.
Du hast gerade eben kurz erwähnt, dass ihr dann auch die Eier der Tauben austauscht. Erzählt es nochmal, wie das funktioniert und warum genau ihr das macht.
Der Eiertausch ist die tierfreundlichste und auch einzige Maßnahme, die wir im Grunde haben, um die Populationsentwicklung zumindest einzudämmen. Wir tauschen die echten Eier gegen Eiattrappen. Die sind aus Kunststoff, sehen wirklich fast identisch aus. Und die Tauben schrecken natürlich kurz auf, also natürlich merken sie kurz, wenn eine Hand in ihr Nest kommt, aber in der Regel brüten sie einfach ganz normal weiter, auch auf diesen Kunststoffeiern, sodass wir davon ausgehen, genau, dass sie das als Ersatz akzeptieren. Und ja, wie gesagt, das ist ganz wichtig zu verstehen, warum wir das machen, weil Tauben haben durch menschliche Züchtung in der Vergangenheit einen sogenannten Brutzwang in sich. Also Menschen haben sie immer weiter hochgezüchtet, also so selektiert, damit möglichst legefreudige Tauben sich weiter vermehren. Und deshalb brüten sie ganzjährig. Das ist anders bei einer Wildtaube. Die brütet einmal im Jahr. Wir gehen bei Stadttauben davon aus, dass sie bis zu 7-mal im Jahr 2 Eier legt. Und wenn du hast vorhin gesagt, du magst Zahlen und Fakten, wer ein bisschen rechnen kann, kann sich die natürliche Populationsentwicklung von Stadttauben anschauen. Und das passt einfach nicht in die Natur. Und deshalb quasi diese Interventionsmaßnahme mit dem Eiertausch.
Ja, ist ja eigentlich eine super Idee und grundsätzlich hört sich das auch recht einfach an, wenn man denn dann an die Tauben rankommt, wenn die irgendwie so eine Art neues Zuhause gefunden haben in so Taubenhäusern. Genau. Tolle Sache auf jeden Fall, finde ich klasse.
Ich wollte dazu noch ergänzen, genau, das ist im Taubenhaus natürlich ganz einfach, das kann man quasi dort direkt machen in den Nistzellen, die dort überall vorhanden sind und das ist eben genau der Punkt. Dort, wo Tauben wild brüten, also überwiegend in Parkhäusern, in Brücken, alles das, was ihnen so von ihrem Ursprung als Felsentauben so als geeignete Nistzellen vorkommt, das ist für uns Menschen super schwierig zu erreichen, gerade in Brücken, auch in unserem Parkhaus. Sie brüten in 6 Metern Höhe in so Wandeinbuchtungen. Da hinzukommen ist mega aufwendig. Insofern ist das quasi genau der Weg, dass man im Taubenhaus dort deutlich einfacher diesen Eiertausch vollziehen kann.
Cool, super. Da habt ihr ja schon richtig tolle Lösungen eigentlich gefunden, um die Population so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, sage ich mal. Ich habe mir, bevor wir jetzt hier zu diesem Gespräch uns zusammengefunden haben, überlegt, wie eigentlich so ein Alltag von so einer Stadttaube aussieht. Kannst du das mal vielleicht, also damit hast du dich ja bestimmt auch schon beschäftigt, ein bisschen erzählen, mit welchen Gefahren kämpfen die vielleicht auch?
Der Alltag auf der Straße ist für eine Stadttaube, ich stelle es mir zumindest so vor, echt heavy. Sie wachen ja im Grunde damit auf, dass sie Hunger haben und sich auf die Suche machen müssen. Und Stadttauben fühlen sich eigentlich insbesondere in der Höhe wohl. Auf dem Boden, wo wir sie oft in der Stadt sehen, wo sie zwischen unseren Füßen entlang huschen und permanent im Stress sind und ausweichen müssen, weil wieder Fußgänger oder Radfahrer oder Autofahrer kommen, sind sie ja permanent im Stress während der Futtersuche ausgesetzt. Und sie freuen sich über jedes Krümelchen, über jeden Keks, der irgendwo runterfällt. Und je mehr Stadttauben irgendwo sind, desto höher ist natürlich auch die Konkurrenz um dieses Stückchen Keks. Und also ich stelle es mir auf jeden Fall sehr stressig vor. Und dann musst du dir vorstellen, gerade in so einem Stadtteil wie Köln-Kalk, wir haben keine öffentlichen Wasserstellen, wir haben keine Brunnen, es gibt kein sauberes Trinkwasser. In Phasen, wo es wochenlang nicht regnet, sind sie wirklich darauf angewiesen, dass irgendwie engagierte Menschen ihnen irgendwo vielleicht Wasserschalen aufstellen. Also all das, was sie brauchen im Grunde. Brutstellen sind rar. Sie versuchen immer wieder auf Balkonen beispielsweise zu brüten, weil sie gar keine alternativen Brutstellen finden. Das Nahrungsangebot ist extrem begrenzt und völlig ungeeignet. Sie finden kein sauberes Wasser und ein Punkt auf der Straße, das ist etwas, was ich heute auf jeden Fall noch mitgeben möchte für alle Menschen da draußen, ist, wir verlieren aus Textilien oder aus unseren Haaren immer wieder Fäden oder Kunsthaare beispielsweise, die auf unseren Böden landen. Nylonfäden von Märkten. Und genau daran verheddern sich ihre kleinen Füßchen und sie werden diese Fäden nicht mehr los. Und dann passiert etwas, man nennt dieses Phänomen Verschnürung. Da haben diese Tauben richtig damit zu kämpfen. Ihre Füßchen sind ganz fies eingeschnürt und das ist so ein Thema, das könnten wir, wenn wir alle achtsamer sind und durch die Straße gehen und Fäden und sowas, wo sie sich verheddern könnten, wenn wir das aufsammeln würden, dann könnten wir ihnen viel Leid ersparen.
Ja, das erinnert mich jetzt gerade an die Bilder, die man auch so aus den Ozeanen von den Fischen kennt, also von irgendwelchen Fischernetzen oder Seilen oder so, in denen die sich verfangen haben. Klar, das geht den Stadttauben auch so, wenn da Müll rumliegt, wo die sich verheddern können. Och Mann, das tut einem ja richtig leid gerade. Wie verhält man sich denn als guter Bürger gegenüber Stadttauben richtig?
Also ich würde sagen, an allererster Stelle respektvoll. Ich beobachte das manchmal. Es gibt ja zwei Arten, durch die Straße zu gehen. Ich kann kurz vielleicht warten, wenn da gerade Tauben sind und ich kann um sie herumgehen. Oder es gibt Menschen, die einfach gnadenlos mit dem E-Bike in eine Menge von Tauben reindonnern und quasi so ist richtig drauf anlegen, jetzt auch vielleicht irgendwie was anzurichten. Und genau, also so ein respektvoller Umgang, rücksichtsvoll und ja, vielleicht auch einfach mit einem offenen Blick, dass man schon auch versucht wahrzunehmen, wenn man beispielsweise eine Taube am Straßenrand entdeckt, die ganz aufgeplustert ist und irgendwie den Anschein macht, dass sie nicht mehr fliegen kann oder so, dann ist das natürlich schon auch gut, wenn man da vielleicht mal nochmal kurz hingeht und schaut, geht's der Taube wirklich gut?
Ich kenne das von den Igeln, da gibt es ja so Igel-Auffangstationen, eigentlich in fast allen Städten, so viel ich weiß. Gibt es für Tauben auch, dass wenn man wirklich einer Taube begegnet, die stark in Not ist, die vielleicht gar nicht mehr richtig fliegen kann oder halt, was du meinst, so eingeschnürt ist, dass man dann jemanden anruft, euch vielleicht zum Beispiel, oder?
Es gab jahrelang die Kölner Taubenhilfe. Das war so das Zentrum der Taubenengagierten in Köln, die alle Notfälle aus Köln aufgenommen und versorgt haben und die auch einen Lebenshof haben, wo die Tiere, die nicht mehr zurück auf die Straße konnten, auch bleiben konnten. Aber die Kölner Taubenhilfe hat letztes Jahr quasi die Schotten dicht machen müssen und dieser Akteur fehlt in Köln komplett. Ich habe genau, jetzt schon vor unserem Gespräch wieder eine Notfallmeldung bekommen. Diese Nachrichten gehen bei uns ein. Wir versuchen, die in Netzwerke weiterzuleiten. Aber das ist wirklich etwas, was die Pflegestellen oder die Menschen, die sich für Tauben einsetzen, an ihre kompletten Grenzen bringen. Wir brauchen, und das ist ein ganz klarer Appell, wir brauchen eine öffentlich geförderte Aufnahmestation für Tauben, wo eben auch mit einer zentralen Notfallnummer alle Menschen oder alle Bürgerinnen von Köln sich dann auch dran wenden können. Weil die sind wirklich teilweise verzweifelt. Sie möchten helfen, aber im Grunde weist sie jeder ab. Und das ist eine aktuelle Situation, die uns alle total bewegt und wo wir uns ganz dringend auch Unterstützung von der Stadt Köln wünschen.
Super, das ist ja vielleicht auch mal ein Aufruf, den wir auf jeden Fall hier gerne an die Öffentlichkeit weitergeben wollen. Als du eben erzählt hast, was ihr für Methoden anwendet, um die Population der Tauben zu kontrollieren in der Stadt und damit vielleicht ja auch die Probleme mit Hungerkot und zu vielen Tauben irgendwie eindämmen wollt, dachte ich darüber nach, was ich immer so sehe. Ich sehe immer diese ganzen Nägel auf Gebäuden, also ich glaube so eine Art Spikes, wo Leute versuchen, damit die Tauben halt fernzuhalten. Oder ja, andere Leute vertreiben die Tauben halt einfach immer, wenn die bei ihnen vor einem Laden sitzen oder sowas. Warum ist das keine gute Idee? Oder hilft das auch?
Tauben sind standorttreu. Das muss man einfach verstehen. Die wollen immer wieder an ihre Brutstellen zurück, die sie sich mal irgendwo quasi ausgemacht haben. Die bleiben dort, die leben in festen Schwärmen, die wollen dort bleiben, wo sie sind. Das heißt, diese ganzen Vergrämungsmaßnahmen sind deshalb nicht wirksam, weil die Taube dann einfach einen Meter weiter wandert. Sie wird immer eine Stelle finden, wo sie sich dann absetzen kann. Also diese Problemlage verändert sich im Grunde einfach gar nicht. Es ist nur eine reine Verlagerung. Und wenn man sich anschaut, wie viel Geld in Spikes investiert werden, ist das eben aus unserer Perspektive eine absolute Verschwendung und wäre seit Jahrzehnten viel, viel besser in nachhaltigen Lösungsstrategien, wie das die Taubenhäuser, die dezentral installiert werden, wäre dieses Geld viel, viel besser aufgehoben gewesen. Also sowohl im kommunalen Haushalt als auch im Haushalt von Unternehmen oder Privatpersonen werden unendlich viele Gelder dafür ausgegeben, die völlig fehlinvestiert sind.
Ja. Das hört sich so an, tatsächlich. Ich hatte ja eben gefragt, was man tun kann, wenn man ein umsichtiger Bürger einer von Tauben bewohnten Stadt ist. Ist es denn dann auch eigentlich richtig, eine Wasserschale vielleicht auf den Balkon oder vor die Haustür zu stellen? Und ist es richtig, Tauben zu füttern? Oder sollte man das dann lieber unterlassen und das euch überlassen an den Futterhäusern oder Taubenhäusern?
Also Fakt ist, das Füttern von Tauben ist in Köln verboten. Also die Strategie, die Tiere auszuhungern, das ist nicht nur in Köln so, war jahrelang eine Strategie, die ganz gut funktioniert hat. Du musst dir das so vorstellen, es gibt immer mehr Menschen, die sich quasi zusammenschließen und in Stadtteilen oder Städten Taubenvereine gründen und wir alle machen viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Aufklärungsarbeit und das Bewusstsein in der Bevölkerung steigt einfach für diese Thematik. Das merken wir immer wieder, dass immer mehr Menschen verstehen, ja, die Tauben sind eigentlich nicht schuld, sondern das ist einfach ein menschengemachtes Problem. Und damit einhergeht auch, dass immer mehr Menschen Tauben füttern. Ich bin ja sehr oft im Gespräch mit Menschen über Tauben und mir erzählen einfach so viele Menschen, dass sie das tun. Und ich kann es komplett nachvollziehen, dass man darauf reagieren möchte. Und gleichzeitig sehe ich damit aber auch für die Zukunft die Schwierigkeit, dass natürlich, wenn das Nahrungsangebot steigt, auch die Quote der erfolgreichen Bruten steigt. Und damit, wenn wir immer mehr Stadttauben bekommen, verschlimmert sich die Lage für die einzelne Stadttaube trotzdem. Und auch das Zusammenleben von Mensch und Tier wird immer schwieriger. Insofern ist es aus meiner Sicht etwas, was so gerade ein bisschen außer Kontrolle gerät. Es wäre ideal, man würde das kontrolliert machen an festen Stellen, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo werden jetzt Tauben wirklich versorgt, weil im Moment läuft das alles so ein bisschen im Verborgenen, wie gesagt, weil es ja eigentlich verboten ist und dadurch kann man das nicht mehr so richtig kontrollieren. Aber das Thema Wasser, das ist erlaubt und ich selbst habe hier zwei große Badeschalen bei mir am Balkon und ich habe immer das Gefühl, alle Stadttauben von ganz Kalk kommen zu mir zum Baden. Ganz wichtig ist da natürlich, dass man die wirklich sauber hält. Ich mache die zum Teil, ich bin ja oft im Homeoffice, das heißt, ich kann die wirklich über den Tag mehrfach 10-mal, 20-mal auch frisch machen, damit die wirklich immer wieder sauberes Wasser haben. Das müssen andere jetzt nicht so machen, aber wenn die wirklich täglich frisch gemacht werden, dann wäre das ideal. Und ich habe so ein bisschen gerade so die Idee, dass wir so Patenschaften für Wasserstellen hier in Kalk machen, weil Brunnen sind unglaublich teuer, das habe ich jetzt gelernt in meiner Recherche, aber wenn wir es schaffen würden, an zentralen Stellen Patenschaften, so wie man so für Blumen Patenschaften übernehmen kann, Wasserschalenpatenschaften zu übernehmen, dann hätten wir den Tieren schon mal wirklich ein gutes Stück an Lebensqualität auf den Weg gegeben. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, das ist mir ein ganz großes Anliegen und da kann wirklich auch jeder mitwirken.
Mhm, super. Ja, ich weiß schon, warum die Tauben zu dir kommen. Die wissen, dass du ein Taubenversteher bist. Das merken die, glaube ich, dann doch auch die Tiere. Aber ja, also das finde ich eine super Idee mit den Patenschaften für die Wasserschalen. Das ist eine ganz tolle Sache. Sehe ich auch so. Wir haben ja jetzt schon viel über Kalk gesprochen. Es ist ein Kölner Fädel, um das vielleicht nochmal allen verständlich zu machen, die jetzt nicht aus Köln kommen. Bei uns heißen die Stadtteile Fädel. Und ich würde aber ganz gern wissen, habt ihr denn viel Kooperation auch mit anderen Taubenengagierten in ganz Deutschland? Sprecht ihr da irgendwie mit anderen Vereinen oder macht ihr da jetzt eigentlich eher so euer Ding hier in unserer Stadt?
Also dieses Kooperationsanliegen, das war von Anfang an bei uns ganz stark oder vielleicht auch gerade bei mir vor allem sehr stark verankert. Ich habe mir beispielsweise, als wir diese Idee mit dem Taubenhaus umsetzen wollten, in verschiedenen anderen Städten erstmal Taubenhausprojekte angeschaut und natürlich geguckt, was sind Hürden bei der Umsetzung, was kann man, da gibt es so viele Details, die man da berücksichtigen muss, was können wir da von anderen lernen und da sind wir, glaube ich, ganz gut im Austausch. Wir versuchen, ich habe zum Beispiel auch, wir haben immer wieder auch aus anderen Städten bei uns auch zum Beispiel kommunale Vertreter eingeladen, die unser Taubenhaus besichtigen konnten. Also wir wollten auch unser Wissen weitergeben. Und ja, wo wir das jetzt zum Beispiel vielleicht nochmal ganz prominent gemerkt hatten, am 13.06. war der Tag der Taube. Da haben wir eine große Veranstaltung gemacht. Und da sind wirklich aus ganz Deutschland Menschen zu uns nach Köln-Kalk gekommen, um mit uns diesen Tag zu feiern. Wir hatten ein Bühnenprogramm, wir hatten ganz viele Stände vor Ort, wo Künstlerinnen ihre Tauben-Merch angeboten haben gegen Spende. Und es war total schön zu sehen, wo überall Menschen, Taubenfreundinnen und auch andere Vereine hergekommen sind, um mit uns diesen Tag zu feiern.
Ich weiß zufällig, dass ihr da ja auch ein richtig tolles Wandbild gestaltet habt in Köln-Kalk. Also das gehört vielleicht demnächst auch zu der, wie sagt man so schön, Wandbild-Tour in Köln. Also da gibt es ja tatsächlich mittlerweile auch Touren, die angeboten werden, wo alle Wandbilder in Köln sich angeschaut werden. Und ich denke, da gehört euer Taubenbild jetzt auch dazu. Ich finde das wunderschön und ihr sammelt dafür tatsächlich auch noch ein paar Spenden, habe ich gesehen, da ihr dieses riesige Bild gemalt habt. Das war natürlich, hat natürlich ein bisschen Geld gekostet. Da werde ich den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen Geld für sammeln könnt.
Das mit dem Wandbild, das war so eine Idee, wo wir uns überlegt haben, was könnte denn von so einem Tag der Taube auch vielleicht bleiben, also sichtbar im Stadtteil. Wie können wir das Thema gerade aus dieser Schmuddelecke auch schön machen? Und wir haben eine tolle Künstlerin aus Kalk für uns gewinnen können, die dieses Bild für uns entwickelt hat. Wir haben uns dann um die ganze Orga drumherum gekümmert, dass sie diese Vision an die Wand bringen kann. Wir sind einfach der Überzeugung, dass wir hier den Menschen einfach so mit der Schönheit der Tauben quasi am ehesten aufzeigen können, dass das Thema echt wert ist, mal hinzugucken.
Ja, ich finde, das funktioniert absolut. Das habt ihr richtig toll gemacht, richtig schön geworden. Wir haben es schon erwähnt, ihr habt mit Studierenden der Universität Köln eine Kartierung erstellt. Das finde ich super spannend, wo die meisten Tauben sich aufhalten in Köln-Kalk. Welche Erkenntnisse habt ihr denn daraus gezogen?
Also es war erstmal total spannend, mit den Studierenden durch den Stadtteil zu gehen und sich diesen Stadtteil mal so auch so als Ganzes vorzustellen und so einzuteilen und aufgrund dieses Rasters, was die Studierenden erstellt haben, auch einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen für die Verteilung der Stadttauben in unserem Stadtteil. Und da hat man eben ganz klar gesehen, wo die sogenannten Hotspots sind, also wo sie sich besonders häufig aufhalten. Unsere Idee war einfach, das über so eine Open Street Map zu visualisieren und auch eben den Bewohnerinnen und vor allem auch politischen Entscheidungsträgern in Köln-Kalk aufzuzeigen, wo auch entsprechend Handlungsbedarf besteht. Das war so die Grundidee. Wir haben jetzt mit unserem Taubenhaus bei den Kölner Karten angefangen, aber unsere Vision ist natürlich, und das ist letztendlich auch notwendig, damit man nicht solche Verlagerungseffekte hat, müsste man eigentlich perspektivisch an jedem dieser Hotspots Lösungen finden für die Tiere. Und ganz spannend fand ich, dass wir dort einen Hotspot identifiziert haben, der uns vorher gar nie aufgefallen ist, weil die Tauben da recht unscheinbar leben, aber es war doch ein relativ großer Schwarm. Und was ich so schön finde, ist, dass aus diesem studentischen Projekt ist jetzt ein neues Projekt für uns entstanden, weil wir das als Grundlage genommen haben, um auf die Verantwortlichen der katholischen Kirche zuzugehen, wo diese vielen Tauben leben. Hier wird ganz viel gefüttert auf dem Gelände. Wir haben das jetzt beobachtet über mehrere Wochen und dokumentiert. Und ja, jetzt gehen wir gemeinsam ins Gespräch und überlegen, wie wir diesen Ort zu einem besseren Ort machen können, sowohl für die Menschen, die da um diese Kirche herum wohnen, als auch für die Tiere natürlich.
Super, finde ich richtig toll. Kann man vielleicht sagen, dass unser Umgang mit Stadttauben auch sehr viel so über uns als Menschen, uns als Gesellschaft aussagt, dass das so ein bisschen widerspiegelt, wie wir mit Schwächeren umgehen?
Ich bin Sozialwissenschaftlerin, deswegen betrachte ich das gerne aus so einer gesellschaftlichen Perspektive. Und ich glaube, dass mich diese Thematik auch so fasziniert, weil eben genau so eine Parallele da ist. Und sich eben für Tiere stark zu machen, die selbst keine Stimme haben, das ist etwas, was mich persönlich auf jeden Fall sehr anzieht. Und es gibt diese Parallele, dass man immer also von den Obdachlosen der Straße spricht, also es gibt diese Parallele zu wohnungslosen Menschen, die wir ja auch nicht haben wollen und die auch überall vertrieben werden sollen oder möglichst sollen sie jetzt bei uns nicht im Eingang schlafen, lieber beim Nachbarn. Und genau das gleiche Phänomen ist im Grunde bei den Tauben zu beobachten. Insofern, ja, würde ich dir zustimmen, dass das ein Spiegel der Gesellschaft ist.
Was mir noch einfiel, es gibt ja auch immer wieder, es gibt so Brieftaubenmenschen, die halt Brieftauben züchten und auf den Weg schicken. Es gibt, wenn man an Tauben denkt, Leute, die zu ihrer Hochzeit Tauben fliegen lassen. Was hältst du denn eigentlich von solchen Dingen und wie wirkt sich das auf die Stadttauben aus?
Fangen wir mal bei den Hochzeitstauben an. Wir haben gerade bei uns in dem Schwarm bei den Kölner Karten extrem viele weiße Tauben. Das ist quasi jetzt ein Anzeichen dafür, dass diese sogenannten Zucht- oder Hochzeitstauben, die manche Menschen noch für dieses Ritual während oder nach der Hochzeit diese Tiere fliegen zu lassen, nutzen. Und oft passieren dann solche Dinge wie, also irgendwelche Einflüsse, in zum Beispiel im Wetter oder in dass laute Geräusche entstehen, die diese Tiere irgendwie aus ihrem Konzept bringen. Und dann verirren die sich und finden nicht wieder zurück. Und das, was du zuerst angesprochen hast mit dem Brieftaubensport, das ist tatsächlich ein weltweites Phänomen, wo Tauben aufgrund dieser Veranlagung immer wieder zurückfliegen zu wollen zu ihrem Heimatstandort, teilweise über 600 Kilometer verschickt werden, zu Abertausenden in LKWs gekarrt werden, zum Beispiel nach Südeuropa geschickt werden, um dann möglichst schnell wieder zurückzufinden. Und das muss man sich so vorstellen, dass wahrscheinlich um die 50% dieser Tauben den Heimweg eben nicht finden, weil sie zu schwach sind, der Weg ist zu weit, das Wetter war schlecht, sie haben sich irgendwie verirrt und sie landen, diese Tauben landen dann alle auf unseren Straßen und schließen sich den vorhandenen Schwärmen an. Und das sind alles Phänomene, die natürlich die Problematik weiter verschärfen. Und das alles zugunsten weniger Menschen, die mit diesem Brieftaubensport erheblich viel Geld verdienen. Das ist etwas, was, ja, wo der Gesetzgeber einfach aktiv werden muss und wir nicht als Gesellschaft die Kosten für so ein Hobby tragen müssen.
Ja, vollkommen richtig. Und das Ganze zeigt ja, dass die Wurzeln der Stadttaubenproblematik bei uns Menschen liegt. Also, dass auch durch solche Aktionen wir das Ganze natürlich weiter antreiben.
Genau, und das ist total wichtig, wenn man Stadttauben beobachtet, dass man das im Hinterkopf hat, dass sie nicht für dieses Schicksal verantwortlich sind und dass quasi dieser Eingriff, den wir Menschen gemacht haben in die Natur, dass wir da auch selbst wieder intervenieren müssen, um diese Entwicklung aufzuhalten.
Ich frage meine Interviewgäste eigentlich auch immer, was sie so für Feedback kriegen auf die Aktion, die sie da starten, auf den Verein, den sie da gegründet haben. Wie sieht es denn bei euch aus? Es hörte sich ja mit dem Tag der Taube schon sehr positiv an, was du erzählt hast.
Ja, also ich erinnere mich noch an das erste Kalkfest in unserem ersten Jahr, als wir an den Start gegangen sind. Da gab es uns als Verein noch gar nicht. Da war nur abzusehen, dass da was kommt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir öffnen uns mal und gehen mit Bürgerinnen ins Gespräch. Und das hat uns letztendlich auch zu unserem Motto gebracht. Wir haben unser Motto für eine beflügelte Nachbarschaft gewählt, weil diese Gespräche uns wirklich total motiviert haben, das Thema anzugehen. Wir haben fest damit gerechnet, dass wir auch Hass abbekommen. Das passiert auch, wenn man beispielsweise eine Taube rettet auf der Straße oder so. Das ist uns auch allen schon passiert, dass man da, ja, nicht so schön angeredet wird. Aber das, was wir hier von unseren Nachbarinnen in Kalk in den Gesprächen mitbekommen, das ist überwiegend so, dass sich die Menschen dankbar zeigen, dass wir das Thema angehen und dass sie selbst auch einfach schon im Bewusstsein sind, dass es da Handlungsbedarf gibt.
Ja, und immerhin probiert ihr ja eine Problematik auf eine sehr nachhaltige Art zu lösen. Also was kann besser sein? Also es ist eigentlich eine richtig tolle Sache, die ihr da angegangen seid. Deswegen vielleicht auch jetzt mal meine Frage, wie können wir euch denn unterstützen, wenn meine Hörerinnen und Hörer euch toll finden, wenn die sagen so, boah, Fädelstauben, das hört sich klasse an, vielleicht möchte ich das auch in meiner Stadt, in meinem Fädel etablieren, vielleicht möchte ich aber jetzt auch gerade gezielt die Fädelstauben in Kalk unterstützen, was können wir tun, wo finden wir euch im Internet, sagt das doch mal bitte.
Wir haben eine Webseite im Internet, einfach www.fädels-tauben.org, wo ihr weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet. Wir sind auch auf Instagram unterwegs. Genau, da findet ihr uns auch. Wie kann man Taubenvereine unterstützen? Du hast das eben schon angesprochen. Unsere Grundidee, als wir den Verein gegründet haben, war auch, dass wir gesagt haben, wir starten mal diese Vision der Fädelstauben. Wir machen das jetzt für Kalk, weil wir hier alle leben und wirken. Aber dieser Ansatz, der lässt sich wunderbar transferieren. Wir sind der Überzeugung, dass diese Problematik gut stadtteilbezogen angegangen werden kann, weil man, jeder Stadtteil ist anders und jeder Stadtteil hat andere Akteure, andere Ressourcen. Und wir glauben, dass das eigentlich ein Konzept wäre, das sich ideal transferieren lassen würde. Insofern würden wir uns voll freuen, wenn es bald auch die Fädelstauben Mülheim und die Fädelstauben Südstadt geben würde. Genau, dass solche dezentralen Ansätze sind meiner Ansicht nach eine gute Möglichkeit, weil Köln als Ganzes ist einfach zu groß. Da sind zu viele Aspekte zu berücksichtigen. Da sind wir ein zu großer Tanker, der gar nichts voranbringt. Aber genau, das auf dieser Ebene finde ich spannend. Und uns unterstützen kann man natürlich einerseits finanziell. Wir sind ein anerkannter gemeinnütziger Verein und freuen uns immer über Spenden. Wir haben auch erste Fördermitglieder. Auch das ist, finde ich, eine Möglichkeit, uns wirklich auch längerfristig zu unterstützen und uns auch Planungssicherheit zu geben. Und ja, natürlich, jeder Taubenverein ist angewiesen auf Mithilfe. Gerade so ein Projekt wie ein Taubenhaus, das muss 365 Tage im Jahr bespielt werden. Wir brauchen immer Menschen um uns herum, die uns, ob das gefaltete Zeitungen sind, die uns kleine Ästchen als Nistmaterial bringen oder einfach wirklich beim Putzen im Taubenhaus helfen, da freuen wir uns immer und über Unterstützung von verlässlichen Menschen.
Super, dann fasse ich doch nochmal kurz zusammen. Eure Homepage werde ich natürlich auch hier in den Folgennotizen erwähnen. Da findet man also den Kontakt zu euch und da kann man sich entweder informieren, wenn man selber einen Taubenverein gründen möchte, kann man sich an euch wenden oder man kommt auf euch zu in Kalk. Man kann für euch Geld spenden, man kann euch aber auch Zeit spenden, indem man euch Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Und insofern, da findet man also alle Möglichkeiten, um die Fädelstauben zu unterstützen. Super, vielen Dank. Hast du eine Geschichte, ein Erlebnis, das du mit den Veedelstauben verbindest, das dich besonders beeindruckt hat oder das dir besonders im Kopf oder im Herzen geblieben ist, das du mit uns teilen kannst?
Es gibt eine Geschichte, da kriege ich jetzt auch schon fast schon wieder Tränen in den Augen. Das ist so beispielhaft, das ist die Geschichte von Angel Gabriel. Das ist eine Brieftaube, die eines Tages vor dem Taubenhaus vor mir stand. Und man sieht, dass für eine Brieftaube hat immer zwei Ringe an beiden Füßen. Deswegen war klar, okay, das ist irgendwie eine andere Taube. Die ist auch viel größer als alle anderen gewesen. Und er hat mich angeguckt und hat mir quasi gesagt, hilf mir, mach was mit mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich habe ihn erstmal mit Wasser und Futter versorgt. Und dann war uns irgendwie klar, diese Brieftaube, die hat jetzt irgendwie diesen Weg zu uns gefunden. Und wir haben uns dann für sie verantwortlich gefühlt. Der Züchter wollte sie nicht zurückhaben. Also haben wir sie adoptiert. Und er lebt jetzt heute in unserem Taubenhaus und er steht für mich so sinnbildlich für dieses Haustiersein, also für dieses wirklich dieses Bedürfnis auch in menschlicher Zuwendung zu leben. Und genau, er hat sich jetzt verpartnert mit einer anderen Pflegetaube, mit einer weißen, die heißt Odette. Die legen jetzt fleißig Eier im Taubenhaus und die machen manchmal so Spaziergänge über das Parkdeck zusammen. Und mir geht immer das Herz aus, wenn ich Angel Gabriel sehe, dann weiß ich wieder, warum ich das mache. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, weil einfach jede Taube ist individuell. Und das ist etwas, was ich total gerne teile, dass man nicht immer sie so als ganzen Block sieht, der vielleicht auch ein bisschen Angst macht, wenn so ganz viele Tauben auf einem Fleck sind, sondern dass man erkennt, dass ja jedes Tier individuell ist. Und ja, dafür steht für mich diese Taube Angel Gabriel.
Schöne Geschichte, toll, vielen Dank fürs Teilen. In meinem Podcast geht es ja um soziales Engagement und um Nachhaltigkeit und um Innovationen. Irgendwie bedient ihr das ja als Veedelstauben alles, aber ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was das für dich bedeutet.
Ich habe mir über den Nachhaltigkeitsbegriff auch Gedanken gemacht in unserem Taubenkontext und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass für uns insbesondere der Aspekt der Kontinuität wichtig ist. Also nicht nur für uns, sondern im Grunde für alle Tierschützerinnen. Weil wir Tierschutz kannst du nicht einfach so mal auf den Pauseknopf drücken und sagen, wir machen das jetzt mal ein Jahr nicht, weil du übernimmst Verantwortung für diese Tiere und dann brauchst du Kontinuität und das letztendlich auch eine langfristige Strategie. Gerade diese Problematik der Stadttaubenpopulationsentwicklung, das ist nichts, was man in einem Jahr verändern kann. Da brauchst du 10 Jahre auf der langen Strecke musst du da einfach aktiv sein. Und genau, diese Logik der Finanzierung von Städten, dass kommunale Gelder immer nur für 2 Jahre bewilligt werden, ja, die passen einfach dann letztendlich an der Stelle nicht zu diesem Ziel, langfristige Veränderungen zu bewirken und auch den Tieren Sicherheit zu geben, dass sie ja auch dauerhaft begleitet werden quasi.
Definitiv, das ist auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, hast du schön gesagt. Ja, und nun befinden wir uns ja hier in Köln, in meiner wunderschönen Heimatstadt, auf die ich sehr stolz bin. Und umso stolzer bin ich, dass hier so ein toller Verein entstanden ist in Köln-Kalk. Aber Köln ist ja auch Karneval. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, da auch mal mitzulaufen im Kalker-Veedelszug vielleicht?
Das haben wir in der Tat. Wir planen das für nächstes Jahr, also für 2027, uns am Veedelsumzug zu beteiligen und das Thema quasi auch nochmal auf die Straße zu bringen und auch mit einer politischen Forderung zu verbinden. Und wir sind schon daran, uns Kostüme, sogenannte Walking Acts zu basteln. Wir wollen da viel Energie reinstellen, um dieses Thema einfach ja mit in den Karneval zu integrieren. Und wir hoffen, dass das sehr viel Zuspruch findet und finden das eigentlich auch einfach eine ganz witzige Aktion. Und ja, freuen uns da auch schon sehr drauf. Und das könnt ihr dann auch bestimmt auf unserem Instagram-Kanal verfolgen, wie das sich dann abgezeichnet hat.
Ich bin super gespannt und werde auf jeden Fall dranbleiben, das zu verfolgen. Doch ich stelle mir das auch wunderbar vor. Und Karneval hat ja auch einen politischen Aspekt. Deswegen passt ihr da hervorragend rein mit den Veedelstauben, finde ich. Aber auch eure ganzen künstlerischen Aspekte, die ihr so an den Tag gelegt habt, mit der Wandmalerei, mit den Merchandise-Dingen, die ihr da verkauft habt. Also da werdet ihr auf jeden Fall gut aufgehoben sein, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt. Dankeschön. Eine Frage, die ich auch immer meinen Interviewgästen stelle, ist die nach dem Weltverbessern. Denn immerhin ist das ja der Weltverbesserer-Podcast. Und für mich bist du, seid ihr mit den Veedelstauben auch Weltverbesserer in einem kleinen Rahmen. Aber trotzdem, ihr verbessert die Welt damit. Und deswegen meine Frage an dich. Was müsste passieren, wenn du dir 3 Dinge wünschen dürftest, damit die Welt ein besserer Ort wird?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es in Köln, aber auch überall auf der Welt Anlaufstellen für verletzte Tauben gibt, wo es auch vogelkundige Tierärzte gibt, die sich um diese Tiere kümmern. Dass das nicht banalisiert wird, sondern dass es ernst genommen wird, dass diese Tiere auch ein Recht haben, medizinisch versorgt zu werden. Und das andere Recht, was wir auch für uns Menschen immer wieder fordern oder für alle Menschen fordern, ist das Recht auf sauberes Wasser. Das ist für mich auch ein Grundrecht, was auch für Tiere aus meiner Sicht gilt, für alle Vögel in der Stadt, für alle Tiere, die in der Stadt leben. Das wäre mir total wichtig und ja, letztendlich, wenn das möglich ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass auch die Verantwortung jetzt beispielsweise der Kommunen geklärt ist, dass sie eben auch eine Sorgepflicht haben für diese Tiere, die Haustiere sind. Das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass diese großen Hebel, also die Regulierung des Brieftaubensports und all das, was quasi dieses Problem immer wieder weiter verschärft, dass sich da quasi an den strukturellen Rahmenbedingungen etwas verändert.
Ja, das sind doch super Wünsche. Prima. Sarah, liest du gerne? Ich lese ja total gerne. Jetzt kommen die großen Sommerferien hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und ich habe schon überlegt, Mensch, welche Bücher lade ich mir auf mein E-Book runter? Deswegen frage ich auch immer meine Interviewgäste, was sie für Buchtipps haben. Hast du Buchtipps für uns?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich habe einen Buchtipp mitgenommen und der handelt natürlich von Tauben. Das Buch heißt zufälligerweise einfach nur Tauben. Das ist ein Porträt von Karin Schneider. Wir haben sie letztes Jahr beim Tag der Taube gewinnen können für eine Lesung für uns. Und genau, ich habe das Buch natürlich auch gelesen und ich finde das sehr spannend, weil sie so einen historischen Abriss bringen, wo kommt das eigentlich alles her, auch so soziokulturell aufzeigt und die Frage stellt, wem gehört eigentlich die Stadt? Und das finde ich ein Weg durch diese Taubenhistorie, die ich sehr empfehlen kann.
Schön, das nehme ich sehr gerne hier auch in die Shownotes mit auf. Wer das gerne lesen möchte, findet hier auch den Link. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für dein Engagement, für euer aller Engagement bei den Fedelstauben. Ich weiß, das bist ja nicht nur du alleine. Also toll, dass ihr das macht und toll, dass ihr da am Ball bleibt, nicht aufgibt und immer wieder Energie findet, euch dafür einzusetzen. Denn Stadttauben sind halt kein Naturproblem, sondern das Ergebnis unserer eigenen Geschichte, wie wir gelernt haben. Und vielleicht beginnt eine bessere Stadt dort, wo wir nicht nur die Probleme sehen, sondern auch unsere Verantwortung dafür übernehmen. Ja, danke, liebe Sarah, dass du das machst. Mach weiter so und bis bald. Tschüss.
Danke dir, liebe Birte.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.